Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 86. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wenn wir an Gesundheit denken, dann bedeutet das häufig vor allem eins, dass wir nicht krank werden wollen. In der Folge 83 mit Valerie Kirchberger hatten wir dazu schon einiges gehört. Aber was tun wir eigentlich aktiv dafür, gesund zu bleiben? Und was tut unser Gesundheitssystem? Prävention klingt gut, bleibt aber oft Theorie. Dabei zeigen Studien ganz klar, wer früh ansetzt, kann schwere Erkrankungen verhindern oder sie zumindest deutlich hinauszögern. Mein heutiger Gast hat sich genau das zur Aufgabe gemacht.
Experte der Woche.
Mein Gast diese Woche ist Niklas Best. Er ist Gründer und CEO von Oscar Health, einem digitalen Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Betreuung chronisch nierenkranker Menschen spezialisiert hat. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche, unter anderem als Director of Digital Products bei Fresenius Medical Care, kennt er die strukturellen Herausforderungen des Gesundheitssystems. Sein Ziel ist es daher, eine Versorgung zu schaffen, die nicht bei der Diagnose endet, sondern Patienten im Alltag unterstützt. Wie das gehen soll, erklärt er mir jetzt. Niklas, schön, dass du da bist und dass wir uns unterhalten. Du hast viel Erfahrung im Gesundheitswesen. Warum ist Prävention aus deiner Sicht immer noch so unterentwickelt?
Hi Hadi, schön, dass ich heute da sein darf. Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Herausforderung ist so ein bisschen, dass wir Prävention ein bisschen zielgerichteter und konkreter denken. Ich glaube, wenn wir zum Thema Prävention sprechen, schmeißen wir oft so viele Themen durcheinander. Man redet manchmal über Schulessen und dass sich irgendwie Kinder mehr bewegen sollen. Und dann redet man plötzlich auch über irgendwie chronische Krankheiten. Und was wir sehen ist, dass man es halt so konkret und praktisch wie möglich für die jeweilige Person machen muss und passend zu der jeweiligen Lebenslage machen muss und sehr konkret irgendwie machen muss. Und ich glaube, da sind wir noch nicht wahnsinnig gut da drin im deutschen Gesundheitswesen und haben noch nicht so die perfekten Systeme dafür aufgesetzt oder sind dabei, das aufzusetzen. Und ich glaube, deshalb ist es manchmal noch ein bisschen unterentwickelt.
Gab es für dich einen Moment, wo dir klar wurde, dass du nicht nur irgendwie ein Produkt entwickeln willst, sondern Versorgung komplett neu denken möchtest?
Durchaus. Also ich durfte jetzt die letzten 10 Jahre im Gesundheitswesen mehr verschiedenste Themen anschauen und mich bewegen und habe da ja einfach in verschiedensten Bereichen festgestellt, dass wir mit Technologie an sich zwar irgendwie zu einer Lösung beitragen können, aber dass wir am Ende immer mit Menschen arbeiten, die in einem größeren System sich befinden und wir durchaus überlegen müssen, ob das System, so wie es momentan aufgesetzt ist, einfach die Zielsetzung erreicht, die wir erreichen möchten. Und das sind Produkte einfach nur eine Teilmenge davon. Wenn wir uns anschauen, dass im Gesamtsystem irgendwie zum Beispiel, jetzt, ich habe eben den Begriff Chroniker verwendet, dass 70% der Kosten im Gesundheitswesen aufgrund irgendwie von chronischen Krankheiten entstehen. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, eine Ebene unten drunter, dass 50% der Medikamente von Chronikern nicht regelmäßig oder ordnungsgemäß eingenommen werden und 80% der Lebensstiländerungen nicht so umgesetzt werden, wie es ärztlich empfohlen ist, dann brauchen wir da nicht nur Produkte, sondern wir müssen irgendwie die Versorgung neu denken.
Ja, das stimmt. Du hast da was Wichtiges angesprochen. Also 80 bis 125 Millionen Euro kostet jährlich die mangelnde Medikamentenadhärenz. Also sprich, dass die Patienten regelmäßig ihre Medikamente einnehmen zum richtigen Zeitpunkt. Was können wir dagegen tun?
Ich glaube, wir können helfen, dass sich Versorgung einfach kontinuierlicher anfühlt und nicht nur in kurzen und immer kürzer werdenden Terminen mit ärztlichen Behandelnden. Das heißt, was wir momentan spüren, wenn wir einfach als in dem Fall Konsument oder Patient uns im Gesundheitswesen befinden, ist, wir versuchen irgendwie ärztliche Behandlung einzuholen, kriegen danach eine Diagnose und eine medikamentöse Therapie, das heißt Medikamente, gehen zur Apotheke und gehen dann nach Hause. Und zu Hause sind wir alleine und müssen irgendwie uns selbst damit auseinandersetzen, dass wir jetzt hier Medikamente haben. Und chronische Patienten, die mehrere chronische Krankheiten haben, haben oft 15 Medikamente und müssen sich irgendwie zu Hause organisieren, wie sie diese Medikamente jetzt nehmen, müssen sich erinnern, für was nehme ich eigentlich welche Medikamente, dann fühlen sie sich an gewissen Tagen gut oder nicht gut und haben vielleicht teilweise das Gefühl oder auch das berechtigte Gefühl, das war jetzt wegen den Medikamenten. Und ich glaube, da bürdet man einfach aktuell Ärztinnen und Ärzten zu viel auf, indem man es nur auf ihre Schultern abwälzt oder ablegt, dass man dazu da diese Menschen unterstützt, dass die Medikamente auch zu Hause ordnungsgemäß genommen werden. Und wenn wir aber jetzt die Chance nutzen, dass wir heutzutage alle ein Smartphone in der Hosentasche haben und auch in dem Fall Menschen, die Expertinnen und Experten sind in der Versorgung von Chronikern und der Verhaltensänderung zu dann chronischen Patienten nach Hause schalten kann und da unterstützen kann, wo wirklich Medikamente in dem Fall oder Lebensstilveränderungen eingenommen und umgesetzt werden müssen, glaube ich, kann man durchaus deutlich Veränderungen bewegen.
Jetzt hast du ja Oscar Herth gegründet. Was macht ihr da genau?
Wir sind ein Unternehmen, was Patienten mit oft langjährigem Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas und danach anfangenden Nierenerkrankungen dabei unterstützt, das Richtige im Alltag zu tun und gesund zu bleiben oder möglichst gesund zu bleiben. Das heißt, wir helfen außerhalb der Arzttermine, dass die Themen, die oft im ärztlichen Gespräch angesprochen wurden, dass die auch im Alltag umgesetzt werden. Das heißt, wir unterstützen wirklich, indem wir mit einem Expertenteam aus Gesundheitsberaterinnen und Gesundheitsberatern und Ernährungsberatern wirklich zu den Menschen nach Hause kommen. Wir sagen gerne zu Hause aufs Sofa kommen und sie dann per Videocall und Chat dabei begleiten, die richtigen Gewohnheiten und Routinen im Alltag zu etablieren, die ihnen helfen, langfristig Komplikationen zu vermeiden und gesund zu bleiben.
Du sprichst da was Richtiges an. Studien haben gezeigt, dass so 4 bis 5 gesunde Verhaltensregeln das Risiko für Herzinfarkt um 67% senken, für Diabetes um 73%. Ich frage mich nur, warum fällt es dann vielen so schwer, sich dran zu halten? Hast du da ein bisschen mehr Einblick?
Ja, ich glaube, das eine ist, diese Zahlen zu hören und auch das vom Ärzte gesagt zu bekommen. Und das andere ist irgendwie den richtigen Ansatz dann im Alltag zu finden, die Gewohnheit oder die Routine dann zu etablieren. Und genau diese Lücke versuchen wir dann oft so ein bisschen zu schließen, weil das eine ist zu wissen und das andere ist es dann auch im Alltag umzusetzen. Leider ist Wissen ein notwendiges Kriterium, aber halt nicht ein ausreichendes Kriterium. Sonst hätten wir kaum noch Raucher, die rauchen, weil das ist auch bekannt, dass das jetzt nicht wahnsinnig gesundheitsfördernd ist. Aber man muss dann halt es schaffen, das in eine neue Routine im Alltag umzuwandeln. Und da gibt es mittlerweile aus der Verhaltenswissenschaft viele Techniken, die uns erlauben, genau das im Alltag zu tun. Alleine das umzusetzen, ist nun mal aber wahnsinnig schwer. Das heißt, was wir versuchen, ist, die Menschen dann mit jemandem in Kontakt zu bringen, in unserem Team, die verhaltenswissenschaftlich geschult sind, vom Hintergrund auch einen medizinischen Hintergrund haben, das heißt, Fachpflegekräfte oder zertifizierte Ernährungsberater zu sein und dann helfen, dass man wirklich kleinschrittige Änderungen im Alltag umsetzt. Um das mal ganz konkret zu machen, zum Beispiel waren gerade beim Thema Medikamente, wenn es jemandem schwerfällt, die Medikamente regelmäßig zu nehmen, dann setzen wir uns in dem Fall virtuell per Videocall mal hin und überlegen, wie sieht denn zum Beispiel eine morgendliche Routine aus? Okay, die Person geht morgens aus dem Bett, putzt sich die Zähne oder vielleicht in dem Fall wird vorher noch ein Kaffee getrunken und fangen dann an und zu sagen, okay, dann fangen wir mal an, die Morgenmedikamente mal neben die Kaffeemaschine zu stellen, sodass man automatisch, wenn die Kaffeemaschine warm wird, die Morgenmedikamente sieht, einnehmen kann und dann ganz natürlich sich wieder den Kaffee macht und dann in den Tag startet. Und das sind so Kleinigkeiten, die oft sich gar nicht aufwendig anfühlen, aber unglaublich hilfreich sind, um dann eine neue Gewohnheit im Alltag einzubauen und die Medikamente in dem Fall ganz regelmäßig und natürlich zu nehmen.
Ja, es ist sehr spannend, weil ihr nutzt quasi Daten, Technologie und auch Verhaltenspsychologie, um den Patienten zu helfen, richtig?
Exakt. Und gerade letzteres ist interessanterweise, finde ich, ein Puzzlestück, also die Verhaltenspsychologie, die die oft im Gesundheitswesen so ein bisschen fehlt. Wir reden viel über die richtige Medikamente verschreiben und da mehr Daten zu benutzen, um auch zum Beispiel mehr Informationen von den Menschen zu Hause zu bekommen. Aber dann gibt's gar nicht so viel, die den Menschen dann auch wirklich helfen, diese ja, Medikamente und die Daten auch wirklich dann im Verhalten umzusetzen. In meinem vorigen Arbeitgeber zum Beispiel haben wir viel darüber gesprochen, ja, wie können wir Ärztinnen und Ärzten mehr Daten von den Patienten zu Hause zur Verfügung stellen? Und dann haben dann festgestellt, okay, dann haben die Ärzte mehr Daten, müssen auch auf die reagieren, was im ärztlichen Alltag sehr herausfordernd ist. Und selbst wenn man dann mehr Daten von den Patienten und Patienten hat, heißt das aber noch lange nicht, dass dann dadurch eine Verhaltensänderung der Patienten hervorgerufen wird. Genauso weiß man auch, dass Daten, genauso wie Wissen, auch nur ein notwendiges Kriterium, aber nicht hinreichendes Kriterium zur Verhaltensänderung ist. Und dementsprechend setzen wir sehr darauf, diese fehlende Gesundheitspsychologie in die Versorgung zu bringen, indem wir in dem Fall mit der Universität Heidelberg eng kooperieren. Die Dozentin für Verhaltenspsychologie, die Frau Dr. Schmidt, ist bei uns Führungskraft im Team und schult alle unsere Gesundheitsberater und unsere Gesundheitsberater mit den neuesten verhaltenswissenschaftlichen Methoden. Und das erlaubt uns dann, dass wir diese Themen in ganz, ganz einfacher Sprache und in ganz einfachen Mitteln dann zu den Patienten zu Hause aufs Sofa bringen können.
Wie reagieren Krankenkassen oder die Politik auf eure Arbeit? Gibt es eine Offenheit für neue Versorgungsmodelle? Wie funktioniert der Austausch mit den Kassen?
Ja, spannende Frage und tatsächlich etwas, was mich natürlich sehr umgetrieben hat, dass wenn man ein Unternehmen in dem Bereich gründet, dann ist natürlich genau dieses Erstattungsmodell und wer zahlt dafür ein ganz, ganz zentrales und dementsprechend etwas, mit dem ich mich von Anfang an sehr beschäftigt habe. Man muss sagen, da hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren auf der Krankenkassenseite. Man sieht einfach einen unglaublichen Druck im System und dass man Lösungen benötigt. Und gerade die, die am Ende die Kosten dafür zahlen, Krankenkassen, die können sich nicht mehr erlauben, dass in dem Fall wieder 50% der Medikamente nicht genommen werden und 80% der Lebensstilveränderungen nicht umgesetzt werden und genau die Zahlen, die du eben genannt hast, dann als Kosten bei ihnen aufschlagen. Und sie sind unglaublich daran interessiert. Die reden gerne über Patientenpfade für jeweilige Hochrisikogruppen so aufzubauen, dass einfach Versorgungslücken geschlossen werden und Menschen möglichst gut unterstützt werden. Und dementsprechend sehen wir, dass es eine sehr hohe, große Offenheit gibt, wenn man mit einer, ich sag mal, gut oder hoffentlich gut durchdachten Lösung, die ganzheitlich gedacht ist und nicht nur auf ein Produkt setzt, sondern die Versorgungslücken wirklich mit Einbezug und engem Einbezug in dem Fall auch der Behandelnden so aufsetzt, dass am Ende messbar eine Verhaltensänderung und dann auch ein Kosteneffekt entstehen kann. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit mittlerweile 20 Krankenkassen kooperieren, die in dem Fall Oskar erstatten und hoffen aber natürlich, dass wir da noch weitere für gewinnen können, weil die Versicherten, die dann in dem Programm dabei sitzen, unglaublich schätzen, dass sie jetzt hier mal den Kontakt zu Menschen bekommen, die sie auch wirklich da unterstützen können, wo einfach viele Fragen im Alltag entstehen.
Glaubst du, dass Prävention, wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, irgendwann mal so personalisiert ist, dass wir frühzeitig quasi aufkommende Krankheiten, wie so ein, zum Beispiel bei euch jetzt eine Niereninsuffizienz, erfassen, noch bevor sie ausbricht?
Ich glaube da fest daran, dass das der Fall ist. Und mein zum Beispiel genau das Beispiel mit der Nierenerkrankung können wir heute schon gut prognostizieren und in dem Fall dann auch sehr patientenindividuell erkennen. Die Zentrale ist nur dann immer, was macht man dann mit diesen Informationen? Also gibt es dann auch gute nächste Schritte, wie man dann auch die wissende Erkrankung dann auch wirklich verhindert? Weil man braucht manchmal, glaube ich, gar keine unglaublich ausgefeilten Datenmodelle, um gewisse Krankheiten zu prognostizieren. Wenn man zum Beispiel in dem Fall langjährigen Diabetes und Bluthochdruck mit einer Adipositas kombiniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu Folgekomplikationen kommt, und Niere ist nur eine davon, sehr hoch. Die Frage ist halt nur immer, was macht man jetzt, um genau diese Spirale, die dann leider manchmal losgeht, dann wirklich zu verhindern?
Ja, wir könnten uns ja vorstellen, dass es sowas wie einen digitalen persönlichen Zwilling gibt, der mir quasi vorlebt, was ich zu tun habe. Also was ich tun sollte, damit ich länger gesund bleibe.
Genau, also das könnte eine spannende Option sein. Da wäre es zum Beispiel jetzt spannend für uns immer zu schauen, gibt es Evidenz in der Verhaltenspsychologie, die uns zeigt, dass zum Beispiel ein solcher Zwilling hilfreich ist, oder könnte das sogar kontraproduktiv sein, weil man sich vielleicht sogar dazu sehr verängstigen lässt. Weil was wir zum Beispiel gesehen haben, ist, dass Risiko und Angst interessanterweise ein unglaublich schlechter Motivator sind, ist, um Verhalten zu ändern, obwohl wir oft im Gesundheitswesen das versuchen zu nutzen. Und wir dementsprechend versuchen, das so ein bisschen umzudrehen und den Menschen zu zeigen, okay, sie glauben vielleicht oder sie wussten gar nicht, dass sie selbst noch in der Hand haben, um ihre Gesundheit zu beeinflussen. Und das sind jetzt ein paar ganz kleine Stellschrauben, die wir mal im Alltag umsetzen, sehen, dass man damit positive Erfolgserlebnisse generieren kann, das Vertrauen dann auch zur Gesundheitsberaterin weiter stärkt und dann wir Stück für Stück an den nächsten Themen arbeiten und wirklich sehr warm, positiv und zielgeführt zu kommunizieren und weniger mit dem Risiko und mit der Angst zu kommunizieren, um die Motivation in dem Fall möglichst in die richtige Richtung zu lenken.
Ja, du hast vollkommen recht. Also weil ansonsten würde es ja mit quasi Alkohol und Zigaretten gut funktionieren. Da wird viel mit Angst und Risiko gearbeitet. Das kommt bei den Menschen nicht an. Ich bin ganz bei dir, wir müssten eher positive Bilder schaffen und nicht ein Weg von, sondern eher ein Hinzu kreieren.
Genau.
Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der richtige Ansatz. Wenn du morgen Gesundheitsminister wärst, was wären deine ersten präventiven Maßnahmen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Incentivierungen im Gesundheitswesen richtig zu setzen. Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist in unserem Gesundheitswesen, dass wir für Krankheit und deren Behandlung zahlen und nicht für die Gesundheit und die Gesundheitserhaltung zahlen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, ganz viel daran setzen, dass wir die Incentivierung so setzen, dass am Ende alle davon profitieren, wenn ein Mensch gesund gehalten wird. Und das ist natürlich nicht einfach. Man ist es einfach, für eine Hüft-OP zu bezahlen, wenn Kosten für eine Hüft-OP auch angestanden sind. Aber das bedeutet natürlich, dass wir viele Hüft-OPs in Deutschland haben, beziehungsweise die Incentivierung anscheinend so gesetzt haben. Und dementsprechend würde ich sehr darauf plädieren, dass wir Wege finden, um am Ende dazu überzugehen, dass der Mensch möglichst gesund gehalten wird und dass man dafür möglichst viel Geld ausgibt.
Ja, also da habe ich mich kürzlich auch mit Valerie Kirchberger unterhalten, die für ein wertebasiertes Gesundheitswesen sich engagiert und eher outcome-orientiert die Entlohnung haben möchte. Dein Hüftbeispiel, das mich natürlich dabei ist, ist dahingehend für mich ein schlechtes, weil die Hüfte wirklich der Eingriff des Jahrhunderts ist und viele Menschen, die mit einer Hüftarthrose sich rumschlagen, warten eigentlich zu lang und sind dann im Nachhinein ärgern sie sich, warum sie den Eingriff nicht früher gemacht haben. Also von daher, da muss ich eine Lanze für den Hüftersatz brechen. Aber wie gesagt, ich bin gebiased, full disclosure sozusagen.
Ja.
Aber im Grunde genommen, glaube ich, sind wir uns alle einig. Mit Inga Bergen habe ich gesprochen über die Selbstverantwortung der Patienten, dass Menschen sich selber für ihre eigene Gesundheit mehr einsetzen müssen und weniger in einer passiven quasi Vollkasko-Mentalität verharren. Und eine outcome-orientierte Incentivierung, glaube ich, ist für alle hilfreich.
Genau, also ist es interessant auch, dass ich da zum Beispiel jetzt dieses Beispiel genommen habe als, ich sag mal so, mein Standardbeispiel, was gegebenenfalls aber gar nicht mit Evidenz zu überlegen ist. Ich kannte eigentlich, aus meiner Sicht müsste ich es nur viel mehr aus der Sicht beschreiben, wie ich es in der Versorgung in dem Fall von Chronikern sehe. Und da ist es natürlich so, dass wir viele reaktive Maßnahmen haben in unserem Gesundheitswesen, die dann sehr teuer sind, der Schlaganfall und Co. Und wenn wir hier viel mehr finanzielle Anreize hätten für alle Beteiligten im Gesundheitswesen, um genau diese Kontinuität eher zu schaffen, über die wir gerade gesprochen haben, also nicht nur alles mit 5 Minuten Arztterminen zu denken, sondern auch darüber hinaus zu denken, wenn wir grundsätzlich den Anreiz setzen würden, dass man versuchen würde, Menschen mit chronischen Krankheiten möglichst gesund zu halten und alle daran incentiviert sind, dann kommen, glaube ich, automatisch Innovationen ins Gesundheitswesen, zumindest haben wir das in den USA viel gesehen, die dann Lösungen schaffen, die ganz offensichtlich sind plötzlich, dass man es gar nicht sinnvoll ist, dass eine Krankheit, die per Definition, weil sie chronisch ist, halt nicht in einem 5-Minuten-Arzttermin geheilt werden kann, dass man die natürlich kontinuierlich versucht zu versorgen. Und in dem Fall kommen dann automatisch auch innovative Unternehmen in den Markt, die genau diese Lücken dann schließen können. Man muss, glaube ich, einfach nur die richtigen Anreize setzen. Dann regelt sich das vom Markt dann, glaube ich, automatisch selbst.
Super. Niklas, die letzte Frage an dich, die ich allen stelle. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern heute mitgeben?
Gerne, wenn es zum Thema Verhaltensänderung geht, einfach mal machen. Also sich zum Beispiel, wenn man sich die Aufgabe oder das Ziel setzt, ein bisschen sich mehr zu bewegen, die Barriere ein bisschen zu reduzieren dazu. Das heißt zum Beispiel morgens schon die Sportschuhe neben die Tür zu stellen, damit, wenn man abends nach Hause kommt, erstens sich automatisch daran erinnert und zweitens der Weg nicht mehr so weit, als man ist, die jetzt anzuziehen und nochmal eine Runde spazieren oder laufen zu gehen. Das wäre vielleicht das Erste. Die anderen Themen sind, glaube ich, grundsätzlich dazu zu, wenn man die Möglichkeit hat, dazu zu plädieren, in der Gesellschaft, in der Politik, dass die richtigen Anreize im Gesundheitswesen gesetzt werden, dass man das gerne auch die Stimme laut macht. Ich glaube, da hilft es einfach, wenn man da gemeinsam für ein gesellschaftlich sinnvolles System plädiert. Drittes Thema, ja, dass man vielleicht sich auch gerne, wenn man mit dem Thema chronischen Krankheiten konfrontiert ist, sich auch gerne mal auf unserer Webseite praktische Tipps dazu einholen kann. Und wenn es da weitere notwendige Schritte geben sollte, stehen unsere Gesundheitsberaterinnen und Gesundheitsberater natürlich auch gerne bereit, um hier tiefer einzugreifen.
Super. Niklas, vielen Dank für den spannenden Austausch und dir weiterhin alles Gute.
Ich bedanke mich. Danke, dass ich da sein durfte.
Die Fakten der Folge.
Wir haben von Niklas gehört, Prävention beginnt im Alltag, nicht in der Theorie. Viele wissen, was gesund wäre, aber nur wenige schaffen es, es dauerhaft umzusetzen. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Auf der anderen Seite steht unser System, das auf Krankheit ausgerichtet ist, nicht auf Gesundheit. 70% der Gesundheitskosten entstehen durch chronische Erkrankungen. Trotzdem werden Präventionsmaßnahmen kaum incentiviert. Oscar Health verbindet deswegen digitale Tools mit echter menschlicher Begleitung. Gesundheitsberater helfen per Video und Chat, gesunde Routinen im Alltag zu etablieren. Verhaltenspsychologie ist dabei der Schlüssel zur langfristigen Veränderung. Niklas ist der Meinung, dass die richtigen Anreize das System verändern. So erkennen dann zum Beispiel auch Krankenkassen den Handlungsdruck und öffnen sich für neue Versorgungsmodelle. Wenn Gesundheit belohnt wird, entsteht vielleicht Innovation, die Versorgungslücken wirklich schließen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@cerntech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Kurkuma braucht Fett und Pfeffer, sonst verpufft die Wirkung. Wusstest du, dass Kurkuma alleine kaum wirkt, egal wie hochwertig es ist? Der aktive Stoff in Kurkuma heißt Kurkumin. Stark entzündungshemmend, zellschützend, stoffwechselaktivierend. Aber der Körper kann Kurkumin fast nicht aufnehmen, wenn du es nicht richtig kombinierst. Schwarzer Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit um bis zu 2000%. Gesunde Fette, wie zum Beispiel Öl, Nüsse oder Kokosmilch, verbessern die Aufnahme zusätzlich. Wenn du Kurkuma im Essen nutzt, zum Beispiel in einer goldenen Milch, als Curry oder im Smoothie, gib immer eine Prise Pfeffer und etwas Fett dazu. Und wenn du auf Kurkuma bei Supplements setzt, dann achte darauf, dass immer mit Piperin und eventuell Liposomal mit angegeben ist. Also mein Random Reminder in dieser Woche, Kurkuma ist nur so gut wie seine Begleiter, Fett und Pfeffer sind Pflicht. Bis bald, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.